ich hau jetzt nicht ab. Ich habe heute dieses Werkzeug mitgebracht. Weißt du, was das ist? Also man kann es auch als Spazierstock verwenden, wenn es sein muss. Ein Eispickel. Genau, das ist ein Eispickel. Ein ganz wichtiges Werkzeug, wenn man Eisklettern geht, wenn man in die Berge geht. Nun, als ich meinen Freund fragte, ob er einen Eispickel hat, ich bräuchte den als Einleitung für meine Predigt, da sagte er zu mir, alle Pfarrer, die ich kenne, wollen von mir einen Eispickel und ein Seil haben, weil sie irgendetwas veranschaulichen wollen damit. Nun, was möchte ich heute mit dem Eispickel sagen? Darauf hat mich eigentlich Franz Kafka gebracht, weil er hat mal in einem seiner Briefe Folgendes geschrieben. Er sagt, wenn uns das Buch, das wir augenblicklich lesen, nicht aufweckt wie ein Faustschlag auf unseren Schädel, warum lesen wir es denn? Wir brauchten unsere Zeit nicht auf Bücher zu verschwenden, die nicht wie ein Eispickel über uns kommen und das zerschlagen, was in unserem Schädel und in unserem Geist gefroren ist. Ein Buch muss wie ein Eispickel sein, der die gefrorene See in uns aufbricht. Wenn das Buch, das wir lesen, unsere Denkvoraussetzungen nicht aufrüttelt und unsere Seele nicht anspricht und aufbricht, dann verschwenden wir beim Lesen unsere Zeit. Wir haben vorher gesungen, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Und meine Predigt heute in Anlehnung an Kafkas Zitat trägt die Überschrift, dein Wort ist wie ein Eispickel. Denn der Heilige Geist, er gebraucht es, um die gefrorene See unserer Gedanken und unseres Geistes, unserer Traditionen und Lebensweisen aufzubrechen. Nun, wie das Wort Gottes, wie so ein Eispickel etwas aufbrach, möchte ich uns heute anhand eines Textes aus dem Propheten Jeremia zeigen. Es gab zwei Bücher, die im Leben des großen Propheten wie Eispickel waren. Bücher, die etwas aufgebrochen und etwas bewirkt haben. Was denkt ihr, welches waren diese Bücher? Nun, das eine war das Buch, welches er las. Und das andere war das Buch, welches er selber schrieb. Weiß jemand, welches das Buch war, das Jeremia las? Es war das fünfte Buch Mose oder der sogenannte Deuteronomium. Ja? Und das Buch, das er schrieb, das sind die inspirierten Worte, die wir heute als das Buch Jeremia kennen, klar. Lass uns also darüber nachdenken, welche Rolle das Wort Gottes im Leben Jeremias spielte. Und ich denke, daraus können wir einiges lernen, welche Bedeutung es auch in unserem Leben haben kann. Und ich hoffe sehr, dass es immer wieder wie so ein Eispickel wirkt, der über uns kommt und das zerschlägt, was in unserem Schädel und in unserem Geist gefroren ist. Zunächst einmal lass uns darüber nachdenken, über das Buch, welches Jeremia damals las, das fünfte Buch Mose oder das sogenannte zweite Gesetz oder vielmehr die zweite Aufzeichnung des Gesetzes. Deuter heißt das zweite Nomium, das Gesetz. Es ist das Buch, das während der Reform Josias sozusagen zum Eispickel wurde. Bei irgendwelchen Renovierungsarbeiten im Tempel wurde es neu entdeckt. Kann man nachlesen in 2. Chroniker 34 oder 2. Könige 22. Und es wurde sozusagen zum Handbuch für Josias Reform. Jeremia wuchs also mit diesem Buch auf und ich bin sicher, dass er es gelesen hat, dass er die Botschaft dieses Buches in sich aufnahm. Er hat es bestimmt nicht gelesen als Gelehrter, um mehr Wissen über Gott anzuhäufen, noch hat er es gelesen als Politiker, um die Gesellschaft mit ihm zu reformieren. Das war nicht Jeremias Absicht, irgendwelche Äußerlichkeiten zu verändern, sondern ich denke, Jeremia las dieses Buch als ein Mensch, der von Gott angesprochen wird. Er verstand dieses Wort als Reden Gottes an sich persönlich. Und ich denke, dieses Buch, dieses fünfte Buch Mose, hat ihn geprägt. Er hat dieses Wort nicht nur gelesen, sondern er hat in diesem Wort das Reden Gottes gehört. Was meint ihr, wie hat dieses Buch, dieses Wort Jeremia geprägt? Oder anders gesagt, was hat dieser Eispickel, der damals im Tempel gefunden wurde, in seinem Leben aufgeschlagen, aufgebrochen? Ich denke, die Antworten auf diese Frage sind auch anwendbar auf unser Leben, denn das Wort Gottes spricht auch in unsere Zeit hinein. Das fünfte Buch Mose hat Jeremia sicherlich gezeigt, dass Gott einen Plan für sein Volk hat. Und ich denke, wir können das für uns so formulieren, das Wort Gottes erinnert uns an den Plan Gottes. Das sogenannte fünfte Buch Mose, es wurde von Mose in Form einer Ansprache verfasst. Das ist eigentlich die längste Predigt, die wir in der Bibel haben. Wisst ihr, wann das war, als Mose diese Ansprache hielt? Oder besser gesagt, wo das war? Werner kommt gerade aus Israel. Nun, es war an der Grenze zwischen Wüste und gelobtem Land. Haben ja vor ein paar Wochen über Josua nachgedacht. Und es ist, dieses fünfte Buch Mose, es ist ein vom Geist Gottes inspiriertes Dokument, das zusammenfasst, was es bedeutet, Volk Gottes zu sein. Da wird dem Volk Gottes noch einmal den Plan Gottes vor Augen gehalten. Sie werden daran erinnert, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten herausrettete, wie er es durch die Wüste führte und bewahrte. Und was es bedeutet, ein Leben zu führen unter seiner Führung, auch unter seinem Segen. Gott hat einen Plan mit seinem Volk, auch heute noch. Auch wenn alles andere als Frieden in Israel ist. Und jedes Detail ist ein Teil des großen Ganzen. Auch wir werden durch das Wort Gottes erinnert an diesen Plan Gottes. Unser Leben, es ist gewollt und es hat einen Sinn heute in der Gegenwart. Und sicherlich hat Jeremia beim Lesen des fünften Buch Mose auch seine Theologie entwickelt. Das heißt, er hat erfahren, wer Gott ist und wie Gott ist. Das ist das Zweite. Durch Manasses üble Herrschaft wusste das Volk nicht mehr viel über Jahwe, den Gott ihrer Väter. Und ich bin sicher, durch dieses Wort lernte Jeremia, dass Jahwe ein loyaler Gott ist, der in einer Liebesbeziehung zu seinem Volk leben will. Dieser Gott ist nicht nur eine Idee, er ist nicht nur ein Gedanke, er ist ein Wesen, das sich aktiv mit seinem Volk auseinandersetzt, und zwar aus Liebe. Und wir leiten davon ab, das Wort Gottes zeigt uns, wie Gott ist. Gottes Wesen ist Liebe und sein Gebot ist ebenfalls Liebe. Gott lädt sein Volk ein, er lädt uns ein, an dieser Liebe teilzuhaben. Und ein drittes lernte Jeremia durch das Lesen des Deuteronomium, das Lesen des fünften Buch Moses, nämlich Verantwortlichkeit. Denn dieses Buch, es ist voller Gebote und deshalb wird es auch als das zweite Gesetz eigentlich benannt. Denken wir mal ein bisschen darüber nach. Was ist denn überhaupt ein Gebot? Ich mag die Definition des Theologen Eugene Peterson. Der hat das mal so zusammengefasst. Er sagt, ein Gebot ist ein Wort, das uns dazu aufruft, über das hinauszuleben, was wir momentan verstehen, fühlen oder wollen. Es ist ein Wort, das uns aufruft, über das hinauszuleben, was wir momentan verstehen, fühlen oder wollen. Wir werden durch ein Gebot gerufen. Es ist also nicht so wie etwas, das uns eingrenzt und eingrenzen will, um uns zu schaden, um uns die Freiheit zu rauben. Wir werden herausgefordert, in diesem Leben Entscheidungen zu treffen, die sich nach diesen Geboten orientieren. Und jedes Gebot setzt also eine gewisse Freiheit voraus und es ermutigt uns zur Erwiderung. Wir können also sagen, Gebote schaffen die Bedingungen für Freiheit. Wir werden herausgefordert, auf das zu antworten, was Gott uns sagt. Und ich bin sicher, als Jeremia das fünfte Buch Mose las, da war das so, als würde ein Eispickel in seinem Innern etwas aufbrechen. Denn plötzlich erkannte er, dieser Gott, von dem hier die Rede ist, das ist ein lebendiger Gott. Der ist nicht nur so ein unpersönlicher Stein, irgendeine Figur, das ist ein persönlicher Gott. Er liebt uns und er will, dass wir ihn auch von ganzem Herzen lieben. Und wie wir das aus der jüdischen Geschichte wissen, inspirierte dieses nicht nur Jeremia, dieses Wort, sondern auch den König Josia, mit dem Jeremia aufgewachsen war. Aber nach dem Tod Josias folgte sein Sohn auf den Thron und der regierte völlig anders. Der ignorierte diese gefundene Schriftrolle mit dem fünften Buch Mose. Er war gottlos und korrupt. Und nach 17 Jahren lag die ganze Reform seines Vaters Josias in Trümmern. Aber Jeremia hat die Botschaft des Buches nie vergessen. Und dann bekam er die Anweisung, selber das in ein Buch zusammenzufassen, was Gott ihm sagte. Und so wurde auch sein Buch zu einem Eispickel, der die gefrorene Seele des Volkes aufbrechen sollte. Und wir lesen davon in Jeremia 36. Ich lese mal die ersten drei Verse. Und es geschah im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, da geschah dieses Wort von dem Herrn zu Jeremia: Nimm dir eine Schriftrolle und schreib darauf all die Worte, die ich zu dir geredet habe über Israel und über Juda und über alle Nationen von dem Tag an, da ich sie zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis auf diesen Tag. Vielleicht wird das aus Juda und all das auf all das Unheil hören, das ich ihnen zu tun gedenke, und sie umkehren, jeder von seinen bösen Wegen, und ich ihre Schuld und ihre Sünde vergebe. Mich fasziniert zu sehen, wie im Grunde in diesen drei Versen mit fünf entscheidenden Tätigkeitswörtern, mit fünf Verben, eine der Hauptaufgaben des Wortes Gottes zusammengefasst wird. Merkt ihr das? Wir lesen hier, dass das Wort Gottes eine enthüllende Wahrheit ist, die eine persönliche Lebensveränderung erfordert. In die Geschichte der Menschen hinein spricht Gott. Er redet, er hat etwas zu sagen und er möchte, dass wir wissen, was es ist. Er lässt uns also nicht im Dunkeln tappen, sondern er enthüllt und offenbart seine Gedanken, seine wohlwollenden Gedanken und auch seinen Willen. Nimm dir eine Schriftrolle. Auf einem ganz normalen, alltäglichen Material soll das Wort niedergeschrieben werden. Das war damals Pergament oder Papyrus. Im Grunde der gleiche Rohstoff, gleiche Art von Materialien, aus denen auch heute noch Bücher entstehen. Und dann wird uns gesagt, wie ein Buch, also das geschriebene Wort, entsteht und was es bewirkt. Schreibe alle die Worte auf, die ich zu dir geredet habe. Dieses Wort, es soll gehört werden. Und wenn man es richtig hört, dann bewirkt es Umkehr, und Umkehr führt zur Vergebung. Also fünf Worte: Nehmen, schreiben, hören, umkehren, vergeben. Fassen zusammen, wie das Wort zum Mittel wurde, um uns Gottes Absichten, seinen Willen und seine Gedanken und seinen Plan zu vermitteln. Der jüdische Theologe Abraham Heschel, er schreibt in einem seiner Bücher: Manche Menschen mögen sich fragen, warum wurde das Licht Gottes in Form von Sprache gegeben? Wie kann man verstehen, dass das Göttliche in solch zerbrechlichen Gefäßen wie Konsonanten und Vokabeln aufbewahrt werden soll? Finde ich ein interessanter Gedanke. Der moderne Mensch, der kaum noch liest, sondern heute vielmehr durch das Bild informiert wird, ich meine jetzt nicht die Bild-Zeitung, sondern überhaupt Bild als Nachrichten überhaupt, als Medium, fragt sich ja die Worte der Bibel, diese Zusammensetzung von Konsonanten und Vokabeln, das soll das Wort Gottes sein? Das Zitat geht weiter von Heschel. Er sagt: Die Frage offenbart die Sünde unserer Zeit, die leichtfertige Behandlung des Äthers, der die Lichtwellen des Geistes trägt. Was sonst auf der Welt hat die Fähigkeit, Menschen über die Distanz von Raum und Zeit zusammenzubringen? Von allen Dingen auf dieser Welt sind Wörter das Einzige, das nie stirbt. Sie haben so wenig Materie und so viel Bedeutung. Gott nahm die hebräischen Worte und hauchte ihnen seine Macht ein. Und die Worte wurden zu einer Lebensleitung, geladen mit seinem Geist. Bis heute sind sie die Bindestriche zwischen Himmel und Erde. Welches andere Mittel hätte dazu getaugt, das Göttliche zu vermitteln? Soweit das Zitat. Ich denke, besser kann man es kaum noch sagen. Diese Worte sind deshalb so einzigartig, so durchdringend und machtvoll, weil sie Gott gehaucht sind. Das meint Heschel. Sie sind geladen mit seinem Geist. Und wenn wir dieses Wort nicht nur als Buchstaben, sondern als Wort geladen mit seinem Geist aufnehmen, dann durchleuchtet es unser Leben und wir erkennen, wer Gott ist und wie er ist und was er will und wer wir sind und wie wir sein sollen. Es fordert uns auf zu einer persönlichen Lebensveränderung. Wie dieser Schriftroller Jeremias zum Eispickel wurde und das Volk zur Lebensveränderung herausforderte, davon lesen wir dann weiter, ab Vers 4. Da rief Jeremia Baruch herbei, den Sohn des Neria, und Baruch schrieb aus dem Mund Jeremias all die Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte, auf eine Schriftrolle. Also Jeremia diktierte, Baruch schrieb. Er schrieb das nieder, was er eigentlich 23 Jahre lang schon gepredigt und gebetet hatte. Und dann sagt Jeremia zu Baruch, ich bin verhindert, ich kann nicht in das Haus des Herrn gehen. So geh du hin und lies am Tag des Fastens aus der Rolle vor, was du aus meinem Mund geschrieben hast. Die Worte des Herrn vor den Ohren des Volkes im Hause des Herrn am Tage des Fastens. Auch sollst du sie vor den Ohren aller Judäer lesen, die aus ihren Städten kommen. Vielleicht fällt ihr Flehen vor dem Herrn nieder und sie kehren um, jeder von seinem bösen Weg. Denn groß ist der Zorn und der Grimm, den der Herr diesem Volk angesagt hat. Jeremia konnte also nicht selber nach Jerusalem gehen, denn Joachim hat es ihm verboten. Er war sozusagen persona non grata für Joachim, einfach unerwünscht, weil Jeremia ihm die Wahrheit gesagt hatte. Er hatte ihn verglichen mit seinem Vater Josia und dabei hatte Joachim sehr schlecht abgeschnitten. Er hatte gesagt, dein Vater Josia, er hat für Gerechtigkeit im Land gesorgt. Du aber, du bist nur um dein Reich bemüht. Du bist habgierig und du willst dich bereichern. Und das ist Unrecht. Und dann hat er ihm vorausgesagt, dass er wie ein Esel auf der Müllhalde der Stadt sterben würde. Nachzulesen in Jeremia 22, 11 bis 19. Kein Wunder hat das den König Joachim nicht gefallen und er hat dem Jeremia untersagt, in der Öffentlichkeit zu reden. Aber da gab es ja noch Baruch, den Freund Jeremias. Er sollte das geschriebene Buch, das Jeremia verfasst hatte, vorlesen, denn die Zeit war reif. Es verbreitete sich nämlich das Gerücht, dass die babylonischen Armeen die Küstenstadt Aschkelon in Schutt und Asche gelegt hatten. Die zwei großen Weltmächte der damaligen Zeit, Ägypten im Süden und Babylon im Norden, sie fingen an, sich zu reiben und das kleine Volk, dieses kleine Volk, dieses kleine Land da zwischen diesen Großmächten fürchtete sich, dass sie im Kampf dieser zwei Mächte zerrieben würden. Und wie das schon immer ist, in Krisensituationen sind die Menschen empfänglich für das Religiöse. Und so hatte man eine Fastenzeit ausgerufen und Jerusalem war voll von Menschen, die gekommen waren, um zu beten. Und Baruch nahm diese Schriftrolle und er ging in den Tempel und er las sie dort den Menschen vor. Vers 8. Und Baruch, der Sohn des Neria, er tat nach allem, was der Prophet Jeremia ihm befohlen hatte, indem er aus dem Buch die Worte des Herrn im Hause des Herrn vorlas. Und es geschah im 5. Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, im 9. Monat, da rief man zu einem Fasten vor dem Herrn das ganze Volk in Jerusalem auf und das ganze Volk, das aus den Städten Judas nach Jerusalem kam. Da las Baruch aus dem Buch die Worte Jeremias vor im Hause des Herrn, in der Zelle Gemarias, des Sohnes Schaffans, des Schreibers, im oberen Vorhof, im Eingang des neuen Tores, am Haus des Herrn vor den Ohren des ganzen Volkes. Und dann wird uns berichtet ab Vers 11 die Reaktionen auf das gehörte Wort. Wenn das Wort Gottes gehört wird, löst es verschiedene Reaktionen aus. Und in Vers 11 lesen wir, wie ein gewisser Michaja, ein junger Mann in der Versammlung, die Worte hörte, die Baruch aus der Schriftrolle las. Und bei ihm sehen wir, wie wichtig es ist, ein echter Zuhörer zu werden. Vesel und Michaja, der Sohn Gemarias, des Sohnes Schaffans, hörte alle Worte des Herrn aus dem Buch. Und es kann gut möglich sein, dass dieser Michaja schon vorher Jeremia in Jerusalem predigen gehört hatte, aber nun hörte er Gottes Wort. Dieses inspirierte Wort, das Jeremia niedergeschrieben hatte. Und was tut dieser junge Mann? Er rennt zu seinem Vater, der Mitglied im königlichen Kabinett war und der gerade in einer Sitzung saß, und erzählt ihm alles, was er gehört hat, Vers 12. Und er ging zum Haus des Königs hinab in die Zelle des Schreibers. Und siehe, dort saßen alle Obersten. Und hier kommen die Namen: Elishama, der Schreiber, und Delalah, der Sohn des Shemaias, und Elnathan, der Sohn Aschbons, und Gemaria, der Sohn Schaffans, und Zedekia, der Sohn Hananias, und alle anderen Obersten. Und Michaja berichtete ihnen alle die Worte, die er gehört hatte, als Baruch von den Ohren des Volkes aus dem Buch vorlas. Michaja hatte richtig gehört. Er war ein echter Zuhörer. Richtiges Hören heißt nicht nur akustisch hören, sondern auch mit dem Herzen hören. Und nachdem er Gottes Wort richtig gehört hatte, bewegte sich was in seinem Innern. Dieses Wort, das musste auch von den Obersten gehört werden. Michaja erzählt also den Obersten, was er gehört hat aus der Schrift. Und was tun sie? Vers 14, 15, da sandten alle Obersten Jehudi, den Sohn Netanias, des Sohnes Schelemjas, des Sohnes Kuschis und Baruch, und ließen ihm sagen, die Rolle, aus der du vor den Ohren des Volkes vorgelesen hast, nimm sie in deine Hand und komm. Da nahm Baruch, der Sohn Nerias, die Rolle in seine Hand und kam zu ihnen. Und sie sagten zu ihm, setz dich doch, und lies sie vor unseren Ohren vor. Da las Baruch vor ihren Ohren vor. Und nachdem auch sie das Wort Gottes mit dem Herzen gehört hatten, beginnt es etwas in ihrem Inneren zu bewegen. Sie beginnen darüber nachzudenken, es spricht sie an. Es findet sowas wie eine innere Erleuchtung statt, denn das Wort Gottes ist Licht. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, haben wir zu Recht gesungen vorhin. Es leuchtet in unser Innerstes hinein, offenbart, deckt auf, zeigt uns die wunden Punkte, und es fordert uns heraus zu reagieren. Wenn wir das Wort Gottes richtig hören und innerlich erleuchtet werden, sind wir herausgefordert, Entscheidungen zu treffen. Vers 16, und es geschah, als sie all die Worte gehört hatten, sahen sie einander erschrocken an und sagten zu Baruch, wir müssen dem König alle diese Worte berichten. Und sie fragten Baruch, teile uns doch mit, wie du all diese Worte aus seinem Mund aufgeschrieben hast. Da sprach Baruch zu ihnen, aus seinem Mund sagte er mir alle diese Worte vor, und ich schrieb sie mit Tinte in das Buch. Und die Obersten sagten zu Baruch, geh, verbirg dich du und Jeremia, dass niemand erkennt, wo ihr seid. Und sie gingen zum König in den Hof, die Rolle aber hatten sie in der Zelle des Schreibers Elishama niedergelegt, und sie berichteten alle diese Worte vor den Ohren des Königs. Mich begeistert in diesem Text die Reaktion Michajas und dieser Obersten. Sie hören die Wahrheit, sie werden angesprochen, sie werden erleuchtet und sie fühlen sich der Wahrheit gegenüber verpflichtet. Seht ihr das hier? Sie merken plötzlich, dass ihr Leben und das Leben der Nation von diesem Wort Gottes angesprochen werden. Und sie treffen eine Entscheidung, der König, er muss auch diese Worte hören. Aber sie kannten ihren König. Und sie wussten auch, dass es besser ist, Jeremia und auch Baruch in Sicherheit zu bringen, denn Joachim, der hätte keine Skrupel gehabt, sie zu töten, umzubringen. Und wir sehen in diesem Text auch, dass das Wort Gottes die Aufgabe hat, eigentlich Fehlverhalten, Selbstsucht. Mit einem Wort gesagt, Sünde aufzudecken. Auch auf die Gefahr hin, dass die Menschen nicht darüber erfreut sind. Das Wort Gottes will erleuchten. Es will mit seinem Licht in die dunkelsten Ecken unserer Seelen hineinscheinen. Es will reinigen. Und so eine Erleuchtung geschieht nie ohne Schmerzen. Aber der König Joachim wollte sich dieser schmerzvollen Erleuchtung durch das Wort Gottes nicht aussetzen. Er reagiert ganz anders als Michaja und die Obersten. Er hat nur spöttische Verachtung für dieses Wort übrig. Der Text sagt uns, dass er sich gerade in seiner Winterresidenz befand, das war nämlich Dezember, und neben ihm stand so ein Kohlenbecken, an dem er sich wärmte. Und er sandte Jehudi, einen seiner Diener, die Rolle zu holen und sie vorzulesen. Was dann passiert, lesen wir im Vers 23. Und es geschah, so oft Jehudi drei oder vier Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser und warf sie in das Feuer, das auf dem Kohlenbecken war, bis die ganze Rolle im Feuer auf dem Kohlenbecken vernichtet war. Aber der König, Vers 24, aber der König und alle seine Knechte, damit sind sicher die ganze Schickeria-Berater hier gemeint, die sich um den König scharten. Alle diese Typen, als sie die Worte hörten, erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. Wahrscheinlich hatten sie ganz schön ihren Spott mit diesen Worten. Sie haben sich lustig gemacht. Und obwohl Elnathan, Delaja und Gemaria, das waren die älteren Kabinettsmitglieder, in den König drangen, dass er die Rolle nicht verbrennen sollte, hört er nicht auf sie. Und der König befahl Jerachmeel, dem Königssohn, und Seraja, dem Sohn des Asriel, und Schelemja, dem Sohn des Abdel, den Schreiber Baruch und den Propheten Jeremia festzunehmen. Aber der Herr hatte sie verborgen. Der König hört nicht auf das Wort Gottes. Er hört auch nicht auf seine Berater. Ein sehr typisch beratungsresistenter Leiter. Er verbrannte die Rolle Stück für Stück. Ich kann mir dieses Bild so richtig ausmalen, wie der da mit diesem Messer da diese Rolle zentimeterweise zerrissen, zerschnitten hat. Wir lernen aus diesem Abschnitt, dass wir das Wort Gottes nicht auf etwas Unpersönliches reduzieren können, dass wir kontrollieren und zerschneiden können, wie es uns gerade kommt, um womöglich daraus auch noch einen persönlichen Nutzen zu ziehen, zum Beispiel an einem kalten Wintertag uns daran zu erwärmen. Das Wort Gottes ist uns nicht gegeben, damit wir es benutzen, wie es uns gerade kommt. Und dessen wir uns auch dann nach Lust und Laune wieder entledigen können. Nein, es fordert uns persönlich heraus. Und die einzig angemessene Reaktion ist, dass wir in Ehrfurcht darauf antworten. Joachim mit seinem Feldmesser antwortet unangemessen. Ganz anders als sein Vater Josia 17 Jahre vorher. Da gibt es in diesen zwei Lebensgeschichten, in diesen Biografien Josias und Joachims, Vater und Sohn, Parallelen, aber auch entscheidende Unterschiede. 17 Jahre davor hatte ein Staatsbediensteter, also ein Diener, ein Beamter von mir aus, dem Vater Josia, dem Vater Joachims, diese Schriftrolle gebracht. Sie hatten sie gefunden. Die Schriftrolle mit dem 5. Buch Mose. Und wisst ihr, wie Josia reagiert hat auf das Wort Gottes, auf diese Predigt, dieses Buch? Wisst ihr das? Müsst mal wieder das Alte Testament lesen, ihr Lieben. Er zerreißt seine Kleider. Er war erschüttert. Ihm wurde seine und auch die Sünde des Volkes bewusst und er tat Buße und er änderte den Kurs seines Lebens. Und was war die Folge? Er durfte das Wort Gottes durch die Prophetin Hulda hören. In 2. Könige 22, 19 lesen wir davon. Da wird durch diese Frau ihm gesagt, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und über seine Bewohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollen und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. Darum habe auch ich gehört, spricht der Herr. Und jetzt hier in Jeremia 36 wiederholt sich eine ähnliche Szene. Auch Joachim, der Sohn Josias, reagiert emotional. Aber seine Emotion ist eine Emotion des Spottes, der Verachtung. Er zerreißt nicht seine Kleider, wie das sein Vater getan hat, sondern er zerreißt voller Spott die Schriftrolle. Und auch hier folgt eine Prophetie auf seine Handlung, Jeremia 36, 29. So spricht der Herr, du hast diese Rolle verbrannt und gesagt, warum hast du darauf geschrieben? Der König von Babel wird ganz bestimmt kommen und dieses Land zerstören und aus ihm Menschen und Vieh verschwinden lassen. Darum, so spricht der Herr über Joachim, den König von Juda. Er wird niemanden als Nachkommen haben, der auf dem Thron David sitzt. Und seine Leiche wird hingeworfen bleiben, der Hitze bei Tag und der Kälte bei Nacht. Die Hitze, welche die brennende Rolle ausgeströmt hatte, wird den König also nicht lange erwärmen, denn bald wird seine Leiche vom Nachtfrost überdeckt sein. Wir lernen auch aus diesem Vergleich zwischen Vater und Sohn etwas ganz Wichtiges. Wir lernen daraus, dass geistliches Leben nicht einfach biologisch weitergegeben werden kann. Wir können nicht unseren Kindern geistliches Leben geben. Geistliches Leben entsteht, ja, wie das schon das Wort sagt, pneumatisch, durch den Geist Gottes. Durch seinen Hauch, durch seinen Atem, durch seine Kraft. Wenn der Vater auf das Wort Gottes hörte, heißt das nicht automatisch, dass auch der Sohn auf das Wort Gottes hört. Dass das Wort Gottes uns erleuchtet und verändert, das ist letztlich davon abhängig, dass wir richtig hören und dass der Geist Gottes es auf unser Herz anwendet. Joachim in seiner Selbstsucht wollte nicht auf das Wort Gottes hören, er wollte sich ihm nicht beugen. Der Eispickel des Wortes Gottes hatte ihn getroffen, aber es folgte die falsche Reaktion, nämlich die der Rebellion. Er versucht, dieses Wort zu zerstören, indem er es zerschneidet und in Schnipsel ins Feuer wirft. Nun, in der Tat, das Wort Gottes, man kann es verbrennen, aber man kann es nicht zerstören. Auch Nagim haben einige versucht, dieses Wort zu verbrennen. Ob das im Kommunismus war oder vielleicht heute in vielen islamischen Ländern. Aber noch niemanden ist es bisher gelungen, dieses Wort zu zerstören. Kapitel 36 endet mit folgenden Worten. Da nahm Jeremia eine andere Rolle und gab sie dem Schreiber Baruch, dem Sohn des Neria. Und er schrieb darauf aus dem Munde Jeremias alle Worte des Buches, das Joachim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte. Und es wurden noch viele Worte wie diese hinzugefügt. Jeremia und Baruch, sie machten sich von neuem ans Werk. Der eine diktierte, der Geist Gottes inspirierte, der eine diktierte und der andere schrieb. Und es entstanden neue, umfangreichere Ausgaben der Schriftrolle. Und Gott hat dafür gesorgt, dass wir bis auf diesen heutigen Tag die Schriftrolle Jeremias haben und dass sie auch heute noch wirkt, wie so ein Eispickel, der manche gefrorene Seelensee aufbricht. Und ich wünsche mir, dass wir durch diese Botschaft neu daran erinnert wurden, welche Bedeutung das Wort Gottes in unserem Leben haben soll. Wir haben anfangs über das Wort nachgedacht, welches Jeremia las, das fünfte Buch Mose. Auf Jeremia wirkte es wie ein Eispickel und wir haben das auch auf uns angewandt und gesagt, das Wort Gottes, es erinnert uns an den Plan Gottes, es zeigt uns, wie Gott ist und es schult uns in unserer Verantwortlichkeit. Aber auch das Buch, das Jeremia schrieb, wurde zum Eispickel sozusagen, es wurde zu einer enthüllenden Wahrheit, die eine persönliche Lebensveränderung erfordert. Und dann haben wir gesehen, wie Menschen unterschiedlich auf diese Wahrheit reagieren können. Die einen hören richtig, werden innerlich bewegt, wollen sich verändern und werden erleuchtet von diesem Wort. Der Geist Gottes wendet es auf ihr Herz an. Der Eispickel, er dringt durch und bricht die gefrorene See auf. Wenn das geschieht, wenn genau das geschieht, geschieht Umkehr, Heimkehr, nach Hause kommen zu Gott. Aber es gibt auch andere Reaktionen. Man kann dieses Wort Gottes auch ignorieren. Man kann es verachten. Man kann es verbrennen, man kann es benutzen. Aber eins kann man nicht. Man kann es nicht zerstören. Am Ende wird es jeden richten, der sich ihm nicht gebeugt hat. Und ich wünsche uns am Ende dieser Botschaft, dass wir heute ermutigt wurden, sein Wort in Ehren zu halten und dieses Wort zu lieben. Denn wie Heschel sagte, es ist für uns eine Lebensleitung, geladen mit seinem Geist. Dieses Wort, es handelt nicht von Ideen oder Dingen, sondern vom Überleben. Und wie ich schon sagte, vom Nachhausekommen. Es zeigt uns den Weg zurück nach Gott, zu Gott. Es zeigt uns, wie wir über das hinausleben können, was wir momentan verstehen, fühlen und wollen. Es zeigt uns eigentlich, wie wunderbar und herrlich und liebenswert und liebenswürdig unser Gott ist. Versäumen wir es nicht, täglich zu lesen und darauf zu hören, und möge es immer wieder neu wie so ein Eispickel sein, der die gefrorene See in uns aufbricht. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr, ich möchte dir heute ganz besonders danken, dass du geredet hast, dass du Menschen inspiriert hast, dein Wort aufzuschreiben. Damals deinen Diener Mose, an diesem ganz entscheidenden Punkt der Geschichte.